NWZ-Kommentar.
Leopard 2-Panzer aus Deutschland für Kiew? Bloß nicht. Es steht zu hoffen, dass der Kanzler nicht umkippt. Und das hat zum einen militärische und zum anderen politische Gründe. Wenn man sich heute auf mittlerer und höherer Ebene in der Bundeswehr umhört, trifft man in der Panzerfrage vor allem auf eins: Skepsis. Niemand will seinen Namen in der Zeitung lesen, aber viele sind sich einig. Ein paar Dutzend Leopard-Panzer werden den Ukrainern nicht zum Sieg verhelfen. Sie sind nicht der erhoffte Gamechanger. Der Gründe sind viele und sie klingen alle einleuchtend. Erstens. Es sei nicht damit getan, den Ukrainern ein hochkomplexes Waffensystem hinzustellen, heißt es da etwa. Sie müssten es auch bedienen können. Um Soldaten gefechtsfähig zu machen, rechnet man in der Regel mit 12 Monaten Ausbildungszeit. Nach den schweren Verlusten der Ukraine an Menschen, die Amerikaner sprechen von 100.000 Mann, könne man dabei kaum mehr mit militärisch Vorgebildeten rechnen. Die neuen Rekruten seien vollständig grün. Inzwischen würden bereits 60-Jährige zur Armee einberufen. Zweitens. Der Leopard wird in Gefechten Schaden nehmen. Wie sieht es mit der Durchhaltefähigkeit, also Reparatur, Wartung und Instandhaltung aus? Können die Deutschen das gewährleisten? Können sie Ersatzteile und Munition in genügender Menge liefern? Angesichts des Zustandes der deutschen Rüstungsindustrie ist das unwahrscheinlich. Drittens. In der ukrainischen Armee entstünde derzeit ein Flickenteppich aus verschiedenen, teilweise inkompatiblen Waffensystemen, warnen einige deutsche Offiziere. Deutsche Schützenpanzer und vielleicht Kampfpanzer, britische Challenger, französische Spähpanzer und dazu allerhand Material aus der Sowjetära. Das bedeutet einen Albtraum für Wartung und Instandhaltung. Und wie soll die unter Gefechtsbedingungen für die westlichen Waffen sichergestellt werden? Viertens. Was ist mit dem Sanitätswesen? Stopfen wir Menschen in diese Fahrzeuge und vergessen sie dann? Im Krieg werden Menschen verletzt und sterben. In jeder modernen Armee ist das Sanitätswesen essentiell für die Moral der kämpfenden Truppe. Hier sei viel mehr Unterstützung angebracht und notwendig. Fünftens. Panzer kämpfen nie allein, sondern immer im Verbund mit anderen Waffen. Schon allein deshalb sei isolierte Leo-Lieferung ein zweifelhaftes Vorhaben. Wenn schon Unterstützung, dann auch militärisch effektiv. Was heißt das? Da hört man etwa folgende Idee. Die NATO solle doch den Ukrainern Material und Training für mobile Großverbände zur Verfügung stellen, die für das Gefecht der verbundenen Waffen geeignet sind. Von der Aufklärung über den Kampf bis hin zu den rückwärtigen und Sanitätsdiensten. Aber auch hier gelte, um einen ukrainischen Verband so weit zu bringen, dauere es rund 2 Jahre. Unterdessen lohnt ein Blick auf den Gegner. Der estnische Geheimdienst veröffentlichte jüngst eine Einschätzung der russischen konventionellen Kapazitäten. Danach habe Russland zu Jahresbeginn trotz Verlusten von ebenfalls 100.000 Mann das Potenzial, 200.000 Mann zusätzlich an die Front zu bringen. Das Land verfüge insgesamt über bis zu 30 Millionen Reservisten. Russland habe zwar bisher 1.400 Panzer verloren, könne aber 3.000 sofort an die Front werfen. Darüber hinaus befänden sich 9.000 Panzer in Reparatur oder im Depot. Der Westen müsste die Ukraine also mit weit mehr als ein paar Dutzend Panzern und Schützenpanzern unterstützen, wobei fraglich ist, ob die Ukrainer diese Waffen überhaupt effektiv einsetzen können. Und hier wird es politisch. Unterstützung oder Nicht-Unterstützung der Ukraine muss sich an den Interessen Deutschlands orientieren. Das Wichtigste, die Regierung darf das Land nicht, sei es bewusst oder als Schlafwandler, in einen Krieg führen. Im Interesse des Landes liegt es, diesen regional begrenzten Konflikt einzudämmen und bestenfalls dazu beizutragen, ihn einzufrieren, ihn aber keinesfalls zu eskalieren. Moskau muss parallel unmissverständlich, deutlich und vor allem glaubhaft vor jedem Übergriff auf aktuelle NATO-Mitglieder abgeschreckt werden. Zudem ist es unzumutbar, auf Jahrzehnte hinaus Steuergeld in ein schwarzes Loch namens Ukraine zu versenken. In diesem Kontext ist es die unsinnigste Beschwichtigung, stets und ständig zu wiederholen, man sei nach dem Völkerrecht keine Kriegspartei. Justizminister Marco Buschmann von der FDP gefiel sich jüngst genau darin. Wer Kriegsgegner ist, entscheidet heute allein Wladimir Putin. In Deutschland haben wir im vergangenen Jahr eine Eskalationsspirale erlebt, die in ihrer Fortschreibung nichts Gutes erwarten lässt. Von 5.000 Gefechtszellen für die Ukraine sind wir über Flugabwehrraketen, Munition, Panzerhaubitzen und Schützenpanzern jetzt bei Kampfpanzern gelandet. Schon schreit der ukrainische Präsident nach Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch Forderungen nach Truppen geben wird, aus dem Ausland wie aus verantwortungslosen Kreisen der Ampelkoalition. Das wäre dann mit Sicherheit der Krieg. Gebietet aber nicht die politische Moral solche Unterstützung? Nein. Dann müsste Deutschland überall auf der Welt selbstlos in der einen oder anderen Weise eingreifen, wo üble Schurken üble Dinge tun. Die sogenannte wertegeleitete Außenpolitik kommt hier an ein Ende. In der Ukraine werden zudem weder westliche Freiheiten noch westliche Werte noch die Demokratie verteidigt. In Wirklichkeit führen zwei oligarchenbeherrschte, hochkorrupte Staaten gegeneinander Krieg. Noch kurz vor dem russischen Angriff hat der Europäische Rechnungshof der Ukraine ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Fortschritte im Kampf gegen Korruption gäbe es kaum. Millionen aus der EU seien in finstere Kanäle versickert. Krieg aber reinigt ein Land nicht. Er macht Korruption nur noch schlimmer. Panzerlieferungen werden der Ukraine also militärisch wenig nützen. Sie werden aber in jedem Fall Deutschland noch einige Meter näher an den Abgrund eines Krieges zerren. Es liegt an der Bundesregierung, das zu verhindern. Niemand im Land will für Kiew sterben. Mein Name ist Alexander Will.
Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.